Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Christian Röther. Schön, dass Sie dabei sind. Fethullah Gülen ist tot. Gestern Mittag wurde das bestätigt. Der islamische Prediger war erst Verbündeter und dann Gegenspieler des türkischen Präsidenten Erdogan. Was sein Tod bedeutet für die Gülen-Bewegung, dazu gleich ein Interview hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Danach stellen wir Ihnen zwei Spätberufene vor, eine Stewardess und einen Unternehmer, die schulen gerade um auf Pfarramt. Und wir schauen uns Schmuck genauer an, Schmuck mit christlichen Symbolen, Kreuze und Co., die werden gerne getragen, haben für viele Menschen mit dem christlichen Glauben aber offenbar kaum noch etwas zu tun. Die türkische Hizmet-Bewegung, besser bekannt als Gülen-Bewegung. Und international so richtig bekannt ist sie seit dem Sommer 2016 durch den Putschversuch in der Türkei. Für den wurde und wird die Gülen-Bewegung verantwortlich gemacht, was sie aber immer bestritten hat. Ihr Kopf, Fethullah Gülen, der war damals schon lange im selbstgewählten Exil. Seit 1999 lebte er in den USA. Seine Bewegung, die gilt zugleich als islamisch-konservativ und als modern. Sie legt sehr großen Wert auf Bildung. Die Anhänger sind, oder besser waren, in vielen wichtigen Einrichtungen in der Türkei an einflussreichen Positionen zu finden. Jetzt ist Fethullah Gülen in den USA gestorben. Er wurde 83 Jahre alt. Nicht nur in der Türkei, auch in Deutschland war er umstritten. Den Publizisten Eren Güvercin, Mitglied der Deutschen Islamkonferenz, habe ich gefragt, was ist das Vermächtnis von Fethullah Gülen?
Das wird sich, glaube ich, noch zeigen. Fethullah Gülen war natürlich eine schillernde Persönlichkeit, der jahrzehntelang als Prediger sehr großen Einfluss hatte in der Türkei, aber auch in der türkischen Community außerhalb der Türkei. Er hat ein großes Netzwerk aufgebaut mit sehr, sehr vielen finanziellen Mitteln. Und er war aber auch eine sehr politische Person. Also seit den 80er Jahren hatte er immer eine sehr große Nähe zur Macht. Jetzt wird sich zeigen, jetzt mit dem Tod von Fethullah Gülen, wohin sich diese Organisation, dieses Netzwerk sich bewegt, was davon übrig bleibt, was für interne Machtkämpfe jetzt auch eventuell entstehen. Das wird man beobachten müssen.
Stichwort interne Machtkämpfe. Gibt es schon irgendwelche Anzeichen, wie die Nachfolge geregelt ist von Gülen?
Das ist noch völlig unklar. Es gab schon in der letzten Zeit immer wieder Gerüchte über Machtkämpfe. Je älter Fethullah Gülen wurde und vor allem auch seine Krankheit vorangeschritten ist, gab es Netzwerke innerhalb der Gülen-Bewegung, die versucht haben, sozusagen die Kontrolle über die Organisation und die Finanzen zu bekommen. Und das wird jetzt natürlich nach seinem Tod massiv zunehmen. Und da zeichnet sich heraus, dass es zwischen dem amerikanischen Führungszirkel, also in den USA, und dem europäischen Führungszirkel sehr große Meinungsunterschiede gibt, und das wird sich sicherlich in der nächsten Zeit noch zuspitzen.
Jetzt haben Sie die USA und Europa genannt, mit Europa vermutlich nicht die Türkei gemeint, weil in der Türkei ist die Bewegung ja massiv bekämpft worden nach dem Putschversuch 2016, der ihr ja zur Last gelegt wird. Also besteht die Gülen-Bewegung im Grunde nur noch im Ausland?
Die Gülen-Organisationen existieren vor allem in Europa, in Deutschland, in den skandinavischen Ländern und in den Vereinigten Staaten. Da sind sie sehr präsent. Sehr viele ihrer Mitglieder und auch vor allem Führungsfunktionäre haben das Land verlassen. Zahlreiche Mitglieder der Gülen-Bewegung sind inhaftiert oder stehen vor Gericht in der Türkei. Also in der Türkei stehen sie unter einer massiven Verfolgung durch das AKP-Regime, weil die Gülen-Bewegung spätestens seit dem gescheiterten Putschversuch 2016 als das größte politische Feindbild von Erdogan auserkoren wurden. Und sämtliche staatliche Behörden gehen massiv gegen Gülen-Anhänger auch in der Türkei vor. Daher ist die Präsenz der Gülen-Bewegung in der Türkei minimal.
Ja, dieser Putschversuch, der wurde im Grunde sofort damals im Juli 2016 Gülen vorgeworfen. Gülen selber und seine Bewegung haben das immer zurückgewiesen. Wie bewerten Sie das heute mit 8 Jahren Abstand? Welche Rolle hat oder hat nicht die Gülen-Bewegung in diesem Putschversuch gespielt?
Also ob die Gülen-Bewegung oder Fethullah Gülen persönlich eine Rolle gespielt hat oder nicht, kann man Stand heute nicht wirklich seriös beantworten. Es gab natürlich im Vorfeld des Putschversuchs einen erbitterten Kampf zwischen politischen Machtkampf zwischen der Gülen-Bewegung und der AKP-Regierung. Sie waren ja lange Jahre sehr wichtige Alliierte und ohne die Unterstützung der Gülen-Bewegung und vor allem halt auch der Gülen-Anhänger, die fester Bestandteil des Justiz- und Polizeiapparats waren in der Türkei, hätte Erdogan den Staat nicht so umbauen können, wie wir es heute vorzufinden haben. Also sie waren lange Jahre sehr enge Alliierte, aber es kam dann zu einem Bruch, zu einem Machtkampf. Gülen wollte seinen Einfluss, seinen großen Einfluss innerhalb des türkischen Staates nicht abgeben und Erdogan hatte etwas dagegen. Da gab es schon die ersten Anzeichen, dass es einen Machtkampf gibt. Das mündete dann am Ende in diesem Putschversuch, aber bis heute, selbst 8 Jahre nach diesem gescheiterten Putschversuch, gibt es keine seriöse Aufarbeitung dieses Putschversuchs. Wer war wirklich involviert? Wer ist dafür verantwortlich? Wir haben in der Türkei keine unabhängige Justiz, sodass man dem Urteil der türkischen Gerichte nur ansatzweise auch nur trauen könnte. Ich glaube, das, was in dieser Putschnacht passiert ist, werden wir erst dann aufklären, wenn die Türkei wieder eine stabile Demokratie ist und vor allem auch wieder eine unabhängige Justiz hat. Das wird unter der regierenden AKP nicht stattfinden.
Ich will nochmal zurückkommen auf diesen Bruch zwischen Gülen und Erdogan. Also Fethullah Gülen wird oft jetzt auch als Wegbereiter, so klang das ja bei Ihnen eben auch, bezeichnet von Erdogans politischem Aufstieg und dann später eben als Widersacher, als Staatsfeind Nummer 1. Sie haben gerade schon gesagt, da ging es um Macht. Beides sind ja islamisch konservative Bewegungen, also die Gülen-Bewegung und die AKP von Erdogan. Gab es auch religiöse, theologische Differenzen zwischen den beiden oder ging es da wirklich nur um Politik und um Einfluss?
Nein, also theologische Differenzen waren nie ein Thema. Die Gülen-Bewegung, das Netzwerk von Fethullah Gülen war spätestens seit den 80er Jahren sehr stark auch im Staatsapparat. Sie haben Anfang der 80er Jahre die Nähe zum Putschregime, damaligen Putschregime gesucht, weil Anfang der 80er Jahre hatte das türkische Militär geputscht und sie haben immer die Nähe zur politischen Macht gesucht und haben darüber enormen Einfluss im türkischen Staatsapparat gehabt. Sie waren sehr präsent im Bildungssektor, aber vor allem im Justiz- und Polizeiapparat. Und dieser Einfluss auf den türkischen Staatsapparat hat während der ersten AKP-Regierungsjahre nochmal massiv zugenommen, weil beide Seiten davon profitiert haben. Erdogan war klar, er wird das Militär, was traditionell kemalistisch orientiert war, nicht entmachten können, ohne die Hilfe von Fethullah Gülen und seinen Netzwerken im Justiz- und Polizeiapparat. Und auf der anderen Seite hat Fethullah Gülen gesehen, dass er auf die neue politische Machtrealität der AKP setzen muss, um seinen Einfluss im türkischen Staatsapparat nicht zu verlieren. Also eine Hand hat die andere gewaschen, bis es zu dem Punkt kam, wo beide Seiten keine Eingeständnisse machen wollten. Gülen wollte nicht darauf verzichten, dass er weiterhin großen Einfluss vor allem in dem Bildungsapparat hat und auch in anderen staatlichen Einrichtungen. Und das war der entscheidende Grund für diesen Bruch. Also es war ein politischer Machtkampf und hatte jetzt nichts mit unterschiedlichen Vorstellungen von Theologie oder religiösem Leben zu tun.
Eren Güvercin zum Tod des Predigers Fethullah Gülen. Güvercin ist einer der Gründer der deutsch-muslimischen Alhambra-Gesellschaft und das Interview haben wir aus Termingründen vorher aufgezeichnet. Thank you. Sie hören die Sendung Tag für Tag im Deutschlandfunk und Sie lernen hier gleich eine Stewardess kennen, die in ihren Pausen Griechisch und Hebräisch lernt, um die Bibel im Original lesen zu können. Und damit ist sie nicht alleine. In Frankfurt am Main, da gibt es einen berufsbegleitenden evangelischen Studiengang für Menschen, die schon eine Ausbildung und einen Job haben, die aber doch noch Pfarrerin werden wollen oder Pastor, also sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg. Für die Kirche ist das ein weiterer Versuch, etwas gegen den Pfarrermangel zu unternehmen. Anke Schäfer hat sich unter die Studentinnen und Studenten gemischt.
15 Studierende, alle nicht mehr ganz jung. Blockseminar, Grundkurs Religionswissenschaft. Stoff, der sonst über ein halbes Semester verteilt wird, steht an einem Tag auf dem Stundenplan. Thorsten Winternheimer, 48 Jahre alt, Unternehmer in der Druck- und Medienbranche aus Ingelheim, kommt ins dritte Semester in diesem Masterstudiengang Evangelische Theologie. Er wirkt kein bisschen müde.
Im Moment genieße ich den Moment des Studiums, wie auch das der heutige Tag so zeigt. Wir sitzen hier in der Gruppe und diskutieren über Texte, philosophieren über Texte, theologisieren über Texte. Das ist das, wovon ich im Moment sehr, sehr viel mitnehme.
Polytheismus und Monotheismus, das sind die Themen heute auf dem Programm. Die Frage, was eigentlich eine Offenbarungsreligion von anderen Religionen unterscheidet.
Wenn die Gemeinden das hören würden oder Kirchenmitglieder das hören würden, was hier an den Universitäten gelehrt und gesprochen und diskutiert wird, dann wären Kirchen um einiges voller, weil es ist hier so frei, so liberal, begeisternd.
Thorsten Winternheimer hat mit seinen Unternehmen inzwischen so viel Geld verdient, dass er, statt hier zu schwitzen, in der Hängematte liegen und chillen könnte.
Grundsätzlich ist das richtig, würde mich wahrscheinlich nicht befriedigen.
Er braucht geistigen Input, sagt er, also hat er sich für das Studium der evangelischen Theologie entschieden.
Sicher glaube ich an Gott, aber meine kirchliche Sozialisation hat auch irgendwann mit dem Zivildienst aufgehört und kam so in den letzten Jahren dann irgendwie im Alter, wenn man so will, wieder dann doch dazu. Meine Frau hat vor 5, 6 Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht. Die Konzepte, die ich dort mitbekommen habe, fand ich total spannend und gut und dachte, hey, das hast du aber alles schon mal gehört, das gibt's schon irgendwo, ist aber 2000 Jahre alt und steht in der Bibel irgendwo drin, ist aber meines Erachtens da ein bisschen verschüttet gegangen. So habe ich dann angefangen, dort wieder reinzulesen und fand das relativ spannend.
Neben Thorsten Winternheimer sitzt Silvia Fied, 51 Jahre alt, Stewardess. Sie blättert in den Texten, die für das heutige Seminar vorzubereiten waren. Bunte Markierungen zeigen, sie hat sie alle gelesen.
Ich sage gerne mit einem Schmunzeln, Gott hat Humor, weil bei mir ist es so, dass ich eigentlich auch schon 2 Traumberufe habe. Also ich arbeite seit mehr als 25 Jahren als Stewardess und bin damals wie heute immer noch gerne in der weiten Welt unterwegs. Und dazu habe ich auch nochmal Germanistik und Italienistik studiert und arbeite auch in Teilzeit seit 15 Jahren als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache. Und es gefällt mir total, Menschen beim Lernen zu begleiten und meine Leidenschaft für deutsche Sprache und Literatur mit anderen zu teilen.
Silvia Fied lebt in Berlin und ist dort seit vielen Jahren aktiv im evangelischen Stadtkloster Segen.
Das ist eine Kirche, wo sozusagen geistlicher Aufbruch organisiert werden soll. Also wir machen da viel mit Kreativgottesdiensten am Abend. Also das Format heißt die Abendbesinnung. Und da sind ganz viele Leute eingeladen, die eigentlich gar nicht normalerweise in die Kirche gehen. Und es ist ein guter Ort, um einfach mit Spiritualität auch in Verbindung zu kommen.
Silvia Fied macht eine Ausbildung zur Prädikantin, also zur Laienpredigerin. Sie will aber in Zukunft nicht mehr ehrenamtlich, sondern hauptberuflich predigen. Also entschied sie sich für 3 Jahre Masterstudium und will dann 2 Jahre ins Vikariat gehen.
Ich bin immer mehr zu der Erkenntnis gekommen, dass Theologie das Eigentliche ist. Und ich merke das auch, dass mir das Freude macht, Predigten vorzubereiten, Gottesdienste vorzubereiten. Das ist das Eigentliche, was ich weiter verfolgen möchte. Und das ist mein Ziel, worauf ich hinarbeite. Ich möchte gerne Pfarrerin werden.
Für den Unternehmer Thorsten Winternheimer ist es hingegen noch nicht so klar, ob die Institution Kirche für ihn tatsächlich in Frage kommt.
Ja, es ist schon ein Beamtenapparat, das muss man schon sagen. Und gut, ich als Unternehmer, ich habe im wahrsten Sinne des Wortes den Himmel über mir und ich weiß gar nicht, ob ich in so einem Konstrukt glücklich werden kann und will. Also ich bin da völlig ergebnisoffen.
Eine Ergebnisoffenheit, die ihn nicht daran gehindert hat, sich mit aller Kraft in das Studium des klassischen Hebräisch zu stürzen. Monatelang, dreimal die Woche, 2 Stunden abends online, plus Hausaufgaben und Probeklausuren. Noch nie im Leben, so sagt Winternheimer, hat er so viel gebüffelt.
Im Nachhinein, da ich jetzt Hebräisch zumindest bestanden habe, kann ich sagen, es lohnt sich, weil dadurch kriegt man einen ganz anderen Zugang und eine ganz andere Perspektive auf, in dem Fall ist das Alte Testament, was mir persönlich sehr geholfen hat.
Nun steht Altgriechisch an. Die beiden alten Sprachen sollen dazu befähigen, das Alte und das Neue Testament in den Originalsprachen zu lesen. Silvia Fied hat beide Sprachprüfungen noch vor sich. Die Stewardess paukt auch auf ihren Reisen.
Ich bin im Hotel untergebracht. Es braucht dann ein bisschen Disziplin, vielleicht dann nicht im Sommer ans Meer zu gehen, da reinzuspringen oder in der Stadt flanieren zu gehen. Aber es ist möglich. Also man kann es schaffen.
Wenn Silvia Fied in ein paar Jahren Pfarrerin wird, will sie einiges von dem, was sie am Berliner Stadtkloster schätzt, einbringen.
Gemeinsames Beten, gemeinsames Essen, gemeinsame Projekte zu stemmen, gemeinsam zu meditieren, also viel spirituelle Arbeit auch gemeinsam zu machen. Und wenn ich gerade so an die Meditation denke oder an das Gebet, es ist einfach eine wahnsinnig große Kraftquelle heute in diesen Zeiten, die so unsicher sind, wo sich einfach viele Menschen so verloren fühlen. Da denke ich einfach, ja, das ist einfach wert, dass mehr Leute davon wissen.
Gleich wird es 18 Uhr, dann geht dieser Grundkurs Religionswissenschaft in Frankfurt zu Ende. Und bald folgt dann die Klausur. Bis Thorsten Winternheimer und Silvia Fied fertige Theologen sind, werden diese Spätberufenen noch ganz schön viel büffeln müssen.
Ein Beitrag von Anke Schäfer. Das christliche Kreuz. Es ist nicht ganz so alt wie das Christentum selbst. In den ersten 300-400 Jahren, da haben die Gläubigen es wohl noch nicht öffentlich gezeigt und getragen. Das war oft noch zu gefährlich. Außerdem musste sich das Kreuz auch erstmal herausbilden als das christliche Symbol schlechthin. Es gibt viele verschiedene christliche Kreuze und inzwischen auch als Modeartikel an Ringen, Halsketten, auf T-Shirts oder direkt auf die Haut tätowiert. Aber tragen Menschen das Kreuz wegen ihres christlichen Glaubens oder aus anderen Gründen? Das hat sich mein Kollege Murat Koyuncu gefragt.
Stefan Hering ist unterwegs in der Düsseldorfer Innenstadt. Er ist auffällig gekleidet. Weinrote Lederhose, ein schwarzes Jeanshemd und darunter ein weißes T-Shirt. Auf seiner Brust eine silberne Kette mit einem Kreuzanhänger.
Irgendwann habe ich angefangen, Schmuck zu tragen und habe mich für eine Kreuzkette entschieden, unter anderem.
Neben der Kette trägt er auch ein Armband und einen Ring, jeweils mit auffälligen Kreuzen daran.
Ich werde zwischendurch mal gefragt, ob das ist, weil ich christlich bin oder sowas. Ich sage dann halt einfach, ich bin Christ, aber steht nicht dafür.
Denn Christ sei er nur auf dem Papier. An Gott glaube er zwar, doch religiös sei er nicht. Er finde das Kreuz einfach als Symbol ästhetisch.
Fühlt sich nicht komisch an oder falsch an oder sowas. Ja, letztendlich, das Kreuz gab es ja auch schon vor der Kirche, so wahrscheinlich. Die hat das quasi jetzt zu ihrem Symbol gemacht. Heißt ja nicht, dass man das nicht anderweitig noch verwenden kann. Für mich ist es halt eher so ein Modeaccessoire und nicht so ein repräsentatives Ding. Es ist eine echt Silberkette, wo das Kreuz auch so ein bisschen verschnörkelt und verziert ist. Und ich finde es schön einfach.
Immer mehr, vor allem junge Menschen, die nicht unbedingt religiös leben, würden sich trotzdem mit christlichen Symbolen schmücken. Sei es als Tätowierung auf der Haut oder eben mit Accessoires. Das beobachtet der katholische Theologe und Schriftsteller Paul Henry Campbell.
Ich habe ja vor einigen Jahren auch ein Buch über Tätowierungen gemacht und war sehr überrascht, wie viele christliche Tattoos bei Leuten zu finden sind, die jetzt nicht die typischen Kirchengänger sind, ne? Oder überhaupt religiöse Schriftzüge oder Symbole und so. Und so ähnlich ist das auch mit den Accessoires, ne? Also ich glaube, alles, womit wir in unserer Materialkultur umgehen, alle Dinge, die wir für unsere Identität, für unsere Ausstrahlung sozusagen anziehen, anlegen, die haben irgendwie eine Schwundstufe von Bedeutung. Und eine dieser Schwundstufen kann auch eine Spur von religiösem Charme sein. Man ist vielleicht da auch sentimental, ne? Ich trage ein Kreuz, ich trage einen Rosenkranz. Jetzt nicht, weil ich jeden Tag auf den Knien bin und bete, sondern weil ich einen Respekt und eine Sympathie habe zu dieser Form der Kultur. Und das drücke ich so aus. Und das kann auch ein bisschen unbewusst sein, aber das ist einfach ein Ausdruck von Sympathie oder eine Spur von Sympathie.
Sympathie für seine christlichen Wurzeln hat auch Matthias Wenzlau, der aus einem katholischen Elternhaus stammt. Auch er ist eher nicht religiös, trotzdem aber mit einigen Kreuzen geschmückt. Bestellt hat er sich den Schmuck im Internet.
Das sind halt so Accessoires, die einfach noch mehr Ebenen zum Outfit auch irgendwie hinzufügen, ne? Und so auch Ringe, auch bestimmte Ringe, wie die gemacht sind. Und dann ist das einfach ganz schön.
Gleichzeitig sei er Heavy-Metal-Fan. In der Metal-Szene habe das Kreuz viele Bedeutungen, wie Ewigkeit, bedingungslose Liebe oder Reinheit. Attribute, die den 31-Jährigen ansprechen.
Dass man diese religiöse Symbolik trägt, ohne diesen religiösen Bezug, so dass ich von mir weiß, okay, ich finde diese Subkultur super cool und die tragen das auch, um, keine Ahnung, sich halt eben zu lösen von dieser Religion, zu sagen, okay, das ist einfach nur eine Symbolik, wir können das tragen, wie wir wollen, weil dieses ganze Religiöse nur konstruiert ist. Das finde ich sehr cool für mich.
Nicht jeder, der ein Kreuz oder ein ähnliches Symbol trägt, ist also unbedingt fromm im christlichen Sinne. Religiöse Accessoires seien für manche vielmehr ein Designobjekt, betont auch Stefan Hering.
Ich finde, das ist sehr simpel halt. Es sind letztendlich ja nur zwei Striche, die sich halt überschneiden. Das gefällt mir. Es ist symmetrisch. Es ist halt dieses Himmel-Hölle-Ding, oben, unten, links, rechts. Dieses Gegenüberstehen von zwei Sachen immer, die man quasi überall hat im Alltag und im Leben. Das Präsenteste wahrscheinlich Leben und Tod. Steht einfach für diese Zweischneidigkeit und diese Dualität im Leben. Und damit konnte ich mich halt eher identifizieren als mit dem Kreuz als christliches Zeichen. Das mag ich, das gefällt mir.
Aber auch christliche Accessoires, die in unserer Kultur weniger bekannt sind, würden immer mehr an Popularität gewinnen, beobachtet der Theologe Paul Henry Campbell.
Beispielsweise diese mexikanischen Armbändchen mit der Jungfrau Maria von Guadalupe oder sowas. Das sind Accessoires, die einen christlichen Hintergrund haben, eine christliche Bildsprache haben, aber die haben es irgendwie in die Popkultur geschafft, also in die allgemeine Gesellschaft.
Doch auch für viele junge Menschen, die fromm sind und ihren Glauben bewusst leben, würden solche Accessoires zum Outfit gehören.
Ob das jetzt so ein Fingerring ist, wo man den Rosenkranz betet, ob man diese wundertätigen Medaillen sich um den Hals hängt oder auch ein Kreuz, aber auch so Gebetsschale, die so aus Spitze gemacht sind, die so diesen jüdischen Talit imitieren, beobachtet man ab und an.
Man nennt das In-Group-Accessoires. Sie sollen zeigen, zu welcher Gruppe man sich zugehörig fühlt, und sie sind wohl auch lukrativ. Oft gibt es sie vor berühmten Kirchen, also an touristischen Orten zu kaufen.
Das ist das eine. Und das andere gibt es natürlich auch einen ganzen Wirtschaftszweig, wo zum Beispiel kleine Reliquien von irgendwelchen von randständigen Heiligen mitverarbeitet werden in einen Anhänger oder sonst irgendwas. Also, das ist einerseits Ästhetik, also es gibt das Designelement und dann gibt es diese Idee, dass man verwurzelt ist, indem man etwas kauft, das alt ist, ja, das irgendwie ein Stück von einem Gewand von irgendeiner heiligen Nonne hat oder selig gesprochenen Nonne hat oder sowas. Also, das sind diese zwei Dinge.
Und dann gibt es auch Accessoires, die Wunder vollbringen sollen, wie etwa Medaillen, wie zum Beispiel.
Eine kleine ovale Medaille auch mit der Jungfrau Maria drauf. Das geht auf die Vinzentinerinnen zurück. Da ist eine Erscheinung, Marienerscheinung in Lourdes hat da stattgefunden. Katharine Labouret war diese Vinzentinerin, die sie gesehen hat. Und daraus hat sich eben diese wundertätige Medaille entwickelt. Das sind kleine Medaillen, die kann man aus Paris beziehen.
Egal welches religiöse Accessoire man trägt, wichtig sei immer, dass man es mit Bedacht tut, meint Julia Sanders. Sie selbst sei zwar nicht fromm und trage auch keinen entsprechenden Schmuck, beobachte aber immer wieder, dass manche, vor allem junge Frauen, das Kreuz verantwortungslos tragen würden.
Ob das so ein super markantes Kreuz ist, was irgendwie in so ein ganz offenes Dekolleté fällt oder so ein kleines, verspieltes, glitzerndes Kreuz, das man vielleicht gar nicht so wahrnimmt oder so. Das sind für mich einfach so zwei unterschiedliche Welten irgendwie. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und wenn das dann so mitten im Dekolleté hängt und dann so ein Riesenkreuz ist und so, finde ich das irgendwie, ich weiß nicht, das gehört sich meiner Meinung nach nicht ganz so an diese Stelle.
Mit diesen Eindrücken geht Tag für Tag für heute zu Ende. Die Reportage gerade kam von Murat Kuyunju und die Redaktion der Sendung hatte Andreas Mein. Gleich um 10 kommen hier die Nachrichten und danach die Sendung Sprechstunde, heute mit Christina Satori. Es geht um Verhütungsmittel und Methoden, hormonelle und nicht hormonelle. Danke für Ihr Interesse an unserem Programm. Ich bin Christian Röther. Einen schönen Tag Ihnen und wenn Sie mögen, bis morgen.